Der Faktor Zeitpunkt wird von vielen Abgebewilligen einfach völlig unterschätzt. Man muss sich eben sehr, sehr früh mit dem Thema der Abgabe beschäftigen und sich zumindest grundlegende Gedanken machen, wie kann die Abgabe aussehen. Holter die Polter überstürzt am Ende und möglichst auf den Markt geschmissen ist die schlechteste Lösung. Wenn ich nach vorne schaue, dann sage ich den Laboren auch, es wird die Zeit kommen, da werdet ihr euch nicht mehr bei den Praxen bewerben, sondern es wird einen umgekehrten Fall geben. Es wird Praxen werden händeringend nach einem qualitativ guten Labor suchen.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Ja, die Welt der Dentallabore durchläuft gerade viele Wandlungsprozesse. Wir haben das in diversen Folgen schon aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Heute wollen wir für Sie die wichtigsten Trends und Entwicklungen für Sie beleuchten und Perspektiven und Handlungsempfehlungen für Zahntechniker und Laborinhaberinnen und Laborinhaber aufzeigen. Und da mein Sparringspartner Karl-Heinz Schnieder in dieser Laborwelt sehr gut vernetzt und intensiv unterwegs ist, bestreiten wir dieses Thema im Sommer-Special zu zweit.
Ja, hallo und guten Tag allerseits. Liebe Marion, ja, ich freue mich drauf, dass wir gemeinsam dieses Thema heute einmal unter die Lupe nehmen und in die Laborwelt uns vorarbeiten. In der Tat, vielleicht spoilere ich schon mal so ein bisschen vorweg, aus meiner Beratersicht ist das an vielen Stellen eine vernachlässigte Welt, die sich heftig entwickelt, die sich heftig anpassen muss an die veränderten Rahmenbedingungen. Und wo das im Einzelnen zutage tritt, wo das auch im Einzelnen Auswirkungen hat, versuchen wir dann heute mal gemeinsam darzustellen, um vielleicht hier dem einen oder anderen auch mal einen Hinweis oder einen Tipp zu geben. Wenn wir das erreichen, dann haben wir schon viel geschafft.
Ja, das ist ein dickes Paket, was wir uns da vorgenommen haben. Fassen wir zum Einstieg mal kurz zusammen. Welche grundsätzlichen aktuellen Trends treffen und verändern denn die gewerbliche Laborwelt in Deutschland besonders? Wir haben ja eine ganze Menge von Technologie angefangen bis Personalmangel und Investitionen kommen ja auch noch dazu. Was sehen Sie da als Haupttrends, die momentan die Labore beschäftigen?
Also einer der zentralen Trends ist sicherlich die Frage der Nachfolgeregelung für die Labore. Wie auch überall geht die Boomer-Generation so langsam in Rente und versucht jetzt so den Übergang darzustellen. Und das ist Überraschung in der Laborwelt letztendlich genauso wie in anderen Bereichen auch. Hier treffen eben die Labore auf einen Nachfragemarkt, der sich komplett verändert hat. Es gibt eben hier große Schwierigkeiten, gerade auch für erfolgreiche Laboratorien, die über Jahre hinweg sich gut entwickelt haben, eine Nachfolgeregelung zu finden, zu treffen. Das ist ein ganz großes Thema geworden. Und im Umkehrschluss bedeutet das für größere Einheiten, sie werden nahezu wöchentlich angerufen von Kollegen, die nahezu flehend bitten, doch hier zu überlegen, ob man das Labor als Standort nicht übernehmen kann. Und das ist einer der zentralen Punkte im Moment, die ich erlebe. Das würde ich als erstes benennen und dann darüber hinaus. Natürlich, da sich die Praxiswelt auch verändert, da haben wir genauso das Thema Technologie, das Thema Personalknappheit, das Thema veränderte rechtliche Rahmenbedingungen. Und da ist etwas, was da zutage tritt, dass häufig hier die wechselseitigen Sprachen nicht deckungsgleich sind. Viele Labore verstehen die Praxiswelt nicht so richtig, weil sie mit dem System der GKV, also mit der gesetzlichen Krankenversicherung, mit dem KZV und Kammerwesen überhaupt nicht vertraut sind, nicht so richtig. Auf der anderen Seite erleben viele Praxen diese Themen als große Probleme. Naja, und da ist eben häufig auch, oder daraus erwächst an vielen Stellen auch ein Unverständnis, nicht weil man das nicht gerne verstehen will, sondern man hat schlichtweg die Grundkenntnisse nicht dafür. Und so ist man auch dann immer wieder darauf angewiesen, im Grunde genommen, dass irgendwo jemand erklärt, wie das eine und das andere System funktioniert. Das sind so die Kernpunkte, die ich so wahrnehme, als ersten Einstieg vielleicht.
Werbung. Setzen Ihre Patientinnen ihre Zahnfleischgesundheit aufs Spiel? Meridol Parodont Expert hilft, die Widerstandskraft des Zahnfleischs ihrer Patientinnen gegen Zahnfleischrückgang und Parodontitis zu stärken. Für gesundes Zahnfleisch und starke Zähne setzen Sie auf Meridol.
Ja, gucken wir mal noch mal ein bisschen dahinter. Jetzt haben wir ja nach aktueller Zählung, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, so zwischen 7.000 bis 7.600 gewerbliche Labore noch in Deutschland. Die Zahl sinkt seit Jahren, aber das mal propagierte große Laborsterben ist eigentlich ausgeblieben. Es sind weniger geworden, aber sie sind nicht verschwunden. Wir sehen aber Konzentrationsprozesse. Es gibt inzwischen Laborketten und Laborgruppen mit oder ohne Investoren im Hintergrund. Das ist ja auch ein neues Thema. Es gibt Genossenschaften, es gibt Laborverbünde. Wie gliedert sich denn der zahntechnische Markt aus Ihrer Sicht jetzt aktuell? Welche Rolle spielen solche Genossenschaften, Ketten und Gruppen heute?
Wenn wir mit dem letzten Punkt anfangen, Genossenschaften, nehme ich als Markttrend eigentlich weniger wahr. Das mag aber auch mit der Rechtsform der Genossenschaft zusammenhängen. Genossenschaften, wir hatten, oder beziehungsweise wir haben ja auch gerade in der Bankenwelt, eine der führenden Standesbanken ist eine Genossenschaft. Genossenschaften, sind eigentlich eher ein sehr seltenes Phänomen. In der Praxis ist es eben schwierig, sich mit vielen Genossen abzustimmen, was ja manchmal in Verbünden von Partnern, wo mehrere eine Gemeinschaft oder eine Praxis führen oder ein Labor gemeinsam tragen als GmbH oder einer sonstigen Rechtsform. Da habe ich halt viele Genossen. Und da ist die Abstimmungsproblematik ein wesentlicher Punkt, warum es vielleicht nicht so häufig vorhanden ist. Natürlich nehme ich die Investoren am Markt auch wahr. Es war einer, der gestartet ist, mehr oder weniger, wahrscheinlich im Moment auch der Marktführer. Aber dann gibt es mittlerweile auch zwei, drei weitere, die sich hier auf den Labormarkt konzentrieren. Deren Interesse allerdings konzentriert sich dann auf die 300 bis 400 möglicherweise größeren Einheiten. Also die kleineren Laboratorien mit so 10, 20 Beschäftigten kommen da wohl weniger in Betracht als übernahmefähig. Das konzentriert sich da auf die Großen. Wenn ich mir den Markt der Leistung anschaue, also der zahntechnischen Laborleistung, dann nehme ich immer noch so eine Aufteilung wahr, die sich zu 30% stützt auf Laborleistungen, die aus den fernen Ländern bezogen werden, also aus dem Ausland kommen. Etwa 30% werden in den Praxislaboratorien produziert und circa 40% der Laborleistungen in Deutschland werden dann von den gewerblichen Laboren abgedeckt. Wenn man diese Zahlen sieht, dann kann man den gewerblichen Laboratorien, mit denen habe ich sehr viel zu tun, auch immer nur zurufen, ihr habt einen Markt vor euch von circa 60%, den ihr noch angreifen könnt, den ihr erobern könnt, wenn ihr euch darauf einstellt. Das erfordert allerdings auch nicht unwesentliche Investitionen in die Technik, auch in das Personal. Und beim Thema Personal sind wir auch bei einem der zentralen Problempunkte.
Wenn man jetzt mit Marktteilnehmern auch aus der Industrie spricht, wir hatten ja auch schon Gäste im Podcast hier, dann sehen eigentlich alle, gerade was die technische Entwicklung angeht, für die Zahntechnik sehr gute Perspektiven. Also die Zahntechnik wird nicht verschwinden, sie wird weiter existieren und sie wird auch in vielen Bereichen gefragter werden. Aber sie verändert sich eben auch stark. Nun gibt es erfreulicherweise, Sie haben es schon gesagt, viele junge Zahntechnikermeisterinnen und Meister, die bereit sind, ein Labor zu gründen oder auch eins übernehmen wollen. Und wir sehen auch viele Berufsfremde, die mit in Laborleitungen einsteigen, zum Beispiel Betriebswirte, Marketingleute oder sowas, die teilweise ja Familienlabore mit übernehmen. Sie sind ja auch viel auf so Labortreffen unterwegs. Vor welchen Herausforderungen stehen denn die Gründungswilligen heute?
Also Gründungswillige stehen im Zentralen vor der Herausforderung, nicht, dass sie nicht genügend Labore finden, die übernahmefähig wären. Wir sprachen darüber, die Abgabewelle rollt und viele Abgabewillige finden eben keinen Nachfolger. Das heißt, ich habe im Moment als Gründungswilliger durchaus gute Chancen, ein Labor, auch ein gut laufendes Labor, zu einem recht guten Übernahmepreis im Grunde genommen zu erwerben. Das ist das Problem nicht. Es gibt häufig psychologische Barrieren, die ich wahrnehme, eben aufgrund, weil man die Zukunftsaussichten der GKV-Versorgung nicht so richtig einschätzen kann, ist man so ein bisschen und auch jetzt die anstehenden Reformen noch nicht so richtig im Blick hat. Was passiert da eigentlich in Zukunft mit dem Thema? Und ich glaube, wir können uns darauf einstellen, dass es bei allen Sparanstrengungen, wenn es die denn überhaupt gibt, aber wenn die umgesetzt werden, auch die Zahntechnik, sicherlich auch in den Fokus des Gesetzgebers geraten wird. Das sind so Punkte, die ich höre, wo eine gewisse Zurückhaltung zu spüren ist. Wie gesagt, das versuche ich dann zu relativieren, zu sagen, der Markt ist groß genug. Ihr könnt im Grunde genommen starten. Gerade das Thema Praxislabor schreckt auch viele ab, wo die sagen, immer mehr Praxen gehen dazu über, also Laborleistungen in der eigenen Praxis zu erbringen. Die Zahlen belegen das aber nicht. Wie gesagt, der Marktanteil von 30%, der stagniert, geht mal leicht hoch, mal leicht runter, aber bewegt sich immer so um die 30%. Laborleistungen schrecken nicht ab. Und da gibt es zwei Gruppen. Die einen Gruppen sagen, na ja gut, Praxislaborleistungen schrecken mich ab, halten mich zurück. Und die anderen sagen, nö, sehe ich genau andersherum. Ich weiß ja genau, dass die neue Digitalisierungstechnik, die neue Welle der Digitalisierung zwar viele Praxen erreicht hat, die sagen, wir machen das, wir machen CAD/CAM-Technologie in der Praxis, aber dann sieht die Realität auch so aus, dass das meistens nur im kleinen Rahmen passiert. Wir werden mal hier und da mal Kronen gemacht, aber auch nicht oft in sehr großem Umfang. Ich komme in sehr viele Praxen in der Republik und sehe sehr viele dieser CAD/CAM-Maschinen auch abgedeckt. Und dann frage ich, wie viel machen Sie denn so im Monat? Ja, 4, 5 Kronen. Das ist betriebswirtschaftlich oft Nonsens. Aber das eröffnet dann für viele Junge auch eine Perspektive. Die sagen, mir ist das völlig egal, sollen doch meine Kunden durchaus Praxislaborleistungen erbringen. Ich bin gleichwohl der Ansprechpartner für die Urlaubszeit, für die Frage der großen Arbeiten, für die Frage der Probleme mit der CAD/CAM-Technologie bin ich der Ansprechpartner. Das heißt, sie sehen das gar nicht so negativ, sondern gehen eher in diesen positiven Trend hinein. Ein großes Problem ist das Thema Personal. Ne, die Übernahme des Personals. Wenn ich ein Labor übernehme von einem Abgeber, dann habe ich häufig auch dort mit Personal zu tun, die seit vielen, vielen Jahren im Labor tätig waren. Das heißt, die Personalkosten sind dann relativ hoch oder aber eben die Nachfolgeregelung ist nicht ganz klar. Also sprich, finde ich noch junges Personal, welches Lust hat, mit mir den Weg zu gehen. Aber jetzt denken wir mal zurück an unseren Podcast, den wir mit Anna Haag aus Frankfurt geführt haben, die ja auch trotz Personalnot in der Praxislandschaft es geschafft hat, 70 Bewerbungen zum Start zu bekommen. Will sagen, es gibt Methoden, es gibt Ansätze, auch wenn man außergewöhnliche Wege einmal geht, über die Social-Media-Kanäle oder sonst wo, das geeignete Personal zu finden. Vorbehalte sind da, ja, aber die kann man durchaus auch lösen.
Ja, wichtiger Hinweis. Also ich denke, da sind auch einige, eben, wie ich sagte, diese Berufsfremden, die schon in vielen Laboren ja auch schon länger dabei sind, aber wo wirklich junge Leute aus der Betriebswirtschaft, aus dem Marketing mit in Labore einsteigen, in die Laborführung, die geben da auch mitunter neue Impulse, um mal aus dem eigenen Topf da rauszukommen. Jetzt hatten Sie ja schon gesagt, es ist schwierig mit den Babyboomern, die ihre Labore jetzt abgeben wollen, ne, die teilweise in den letzten Jahren gewachsen sind oder aber auch geschrumpft sind, die mal ganz große Labore hatten, die jetzt kleiner geworden sind, weil auch die Investitionen vielleicht nicht mehr so getätigt worden sind oder man sich auf bestimmte Bereiche fokussiert hat. Sie haben schon gesagt, das klappt oft nicht besonders gut. Und Sie haben eben auch schon angesprochen, das Thema Personal, was da schlecht gehandelt wird, wo Investitionen fehlen. Manchmal habe ich auch die Erfahrung gemacht, es hängt an den Laborstrukturen. Das heißt, man will neue Workflows implementieren, verändert die aber nicht oder beleuchtet die nicht, entwickelt sich nicht weiter. Was machen denn die Abgeberwilligen oder Abgabewilligen dann häufig falsch oder was übersehen die? Wie sollte so ein Laborinhaber, der sagt, ich möchte mein Labor eigentlich jetzt ganz gerne abgeben, vorgehen? Wie soll er das angehen?
Vielleicht zwei Gedanken dazu. Der erste ist, wir Babyboomer und ich gehöre persönlich auch dazu, sind eigentlich in den Beruf getreten und über viele Jahre haben wir es eigentlich mit sehr viel Freude gemacht, also überwiegend zumindest, und haben auch immer noch Spaß an der Arbeit. Uns nervt die Regulatorik, da sind viele Dinge, die einfach nervig sind, aber insgesamt über alles gesehen wurde der Beruf von den allermeisten, die ich treffe, mit großer Freude und Engagement ausgeübt. So, das kommt dann dazu, dass sich viele mit dem Thema Abgabe auch erst sehr, sehr spät beschäftigen. Also ich habe kaum einen bisher im Markt getroffen, der so mit 55 angefangen ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie wird denn in 10 oder 15 Jahren mal die Übergabe aussehen oder auch vielleicht früher. Auf diese Menschen treffe ich sehr selten. Ich treffe häufig auf die, die den Beruf eigentlich über das normale Rentenalter hinaus ausgeübt haben und dann so langsam anfangen, entweder gesundheitliche Gründe oder familiärer Druck, kürzer zu treten, aufzugeben und fangen dann an, sich Gedanken zu machen, ja, wie kann ich denn jetzt meine Praxis, mein Labor übertragen? Und dann geht man ins Labor hinein und man guckt sich dann auch vielleicht beschäftigte Meister an und fragt, hast du Lust, willst du das machen? Und kriegt dann oft eine negative Antwort, nee, wir haben gerade gebaut oder, es spricht viele Gründe. Also der Faktor Zeitpunkt wird von vielen Abgebewilligen einfach völlig unterschätzt. Man muss sich eben sehr, sehr früh mit dem Thema der Abgabe beschäftigen und sich zumindest grundlegende Gedanken machen, wie kann die Abgabe aussehen. Holterdiepolter überstürzt am Ende und möglichst auf den Markt geschmissen ist die schlechteste Lösung. Frühzeitig überlegt, frühzeitig auch mit den in Frage kommenden Übernehmern sprechen, fragen, wie ist deine eigene Zielsetzung, kannst du dir das vorstellen? Und wenn das Thema Übergabepreis eine Rolle spielt, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, Alternativen, das abzufedern oder auch in ein Stufenmodell zu kleiden. Viele junge Zahntechniker, Meister, Meisterinnen sind gar nicht mal so abgeneigt, das Labor zu übernehmen. Erst recht nicht, wenn der Abgebende möglicherweise noch einige Zeit mit dabei bleibt, also so eine Übergangsphase man definiert. Und man zu einem fairen Kaufpreis kommt. Und das Stichwort Kaufpreis, da lassen Sie mich vielleicht Folgendes zu sagen. Den Kaufpreis auf den Stichpunkt ist eine schwierige Geschichte. Wir haben ein Geschäftsfeld, wo es keine festen Kundenbeziehungen gibt. Es ist den Laboren untersagt, feste Lieferverträge, feste Bezugsvereinbarungen mit Praxen zu schließen. Diese Verträge wären nichtig. Das heißt, sie sind im Grunde unzulässig, weil sich Zahnärzte vertraglich nicht an ein Labor binden dürfen. Sie müssen frei in ihrer Entscheidung bleiben, welches Labor wird für welchen Patienten mit welcher Arbeit beauftragt. So, das heißt, ich habe keinen festen Kundenstamm. Wie will ich ein Labor, abgesehen von den technischen Geräten und Einrichtungen, die lassen sich bewerten, da lässt sich ein Preis relativ schnell bestimmen, aber es ist halt schwierig in den Kundenbeziehungen. Und da wäre eine Lösung, man könnte mehrere Lösungen andenken, aber eine Lösung wäre, dass man den Kaufpreis staffelt und sagt, im Übergabezeitpunkt der erste Teil und dann schauen wir mal 2, 3 Jahre weiter, wie viel von den Praxen, wie viel von den Kundenpraxen bleiben denn noch in dem Labor und lassen dort weiterarbeiten und dann gibt es möglicherweise noch eine zweite und dritte Rate. Ich weiß, dass das steuerlich gut gestaltet sein muss, damit das kein Ratenzahlungskauf wird, aber das kann man gestalten. Aber das wäre eine faire Lösung. Dann könnte man nach 2, 3 Jahren Übergabezeit immer noch schauen, ob da noch was nachgezahlt werden muss oder eben auch nicht, weil möglicherweise dann Praxen sich anders orientiert haben. Aber diese Dinge lassen sich lösen, setzt aber eine frühzeitige Kommunikation voraus. Und daran hapert es leider meistens.
Ja, wie fast überall, wenn es um Übernahmen oder Übergaben geht, ne? Das haben wir ja in den mittelständischen Unternehmen leider auch oft, habe ich das Problem. Jetzt haben wir das schon gesagt, dass viele Zahntechnikmeister, die ein gut gehendes Labor haben oder auch mehrere kriegen, häufig Anrufe, willst du nicht mein Labor kaufen? Das haben uns ja auch schon unsere Podcast-Gäste erzählt. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Also die Nachfrage nach Laboren ist nicht so groß wie das Angebot derer, die zu veräußern wären. Aber jetzt haben wir ja diese neuen, nach außen ja oft wenig sichtbaren Player im Markt, die Laborgruppen mit den Investoren dahinter. Läuft das eigentlich ähnlich wie bei den Zahnärzten mit den Investoren MVZ oder folgt das anderen Regeln?
Grundsätzlich ähnlich. Grundsätzlich haben die Investoren ein Interesse daran, dass der Inhaber oder die Inhaberin noch eine Zeit lang im Labor verbleiben. Klammer auf, eben Sicherung der Kundenbeziehung, der Praxisbeziehung. Das ist ein großer Punkt, der ganz eine große Bedeutung hat. Aber wie, das ist auch wie bei den Praxen auch, ne? Auch da haben ja die Investoren Interesse, dass der abgebende Zahnarzt dort noch längere Zeit bleibt. Klammer auf, Earnout, also dann die Rate, die am Ende noch gezahlt wird, wenn der Zahnarzt aufhört. Das ist das eine Thema. Es gibt einen anderen Punkt, der vielerorts den Preis auch vielleicht anders gestalten lässt nach unten, nämlich wie bei Praxen. Es gibt das Phänomen, wenn an einem Labor Zahnärzte beteiligt sind, dann ist es häufig für dieses Labor schwierig, Praxen zu finden, die vielleicht nicht beteiligt sind, weil es gibt so eine stillschweigende, wahrnehmbare Vereinbarung, ich lasse nicht da arbeiten, wo meine Kollegen beteiligt sind. Und dieses Phänomen, was sich ja eigentlich nur aus, sage ich mal, Gründen erklären lässt, die etwas irrational sind, aber sie sind halt vorhanden. Auf diese Thematik stoßen eben diese Investoren, Laborgruppen ebenfalls auch. Praxen lassen ungerne bei diesen Laborgruppen arbeiten, weil dahinter ja auch wiederum ein Investor steckt, möglicherweise, oder auch noch andere Zahnärzte beteiligt sind. Es gibt Beteiligungsmodelle bei den Investoren, da verkauft man das Labor, was regulatorisch auch viel einfacher ist als bei Zahnarztpraxen, weil wir haben keine KZV, wir haben keine Kammerproblematik, aber der Inhaber dann auch ein Beteiligungsmodell bekommt. Er wird also vom Investor mehr oder weniger nicht gezwungen, aber es wird ihm schmackhaft gemacht, sich doch an dieser neuen Gruppe auch als Gesellschafter zu beteiligen. Und das führt manchmal dazu, dass das eben auch dann die Bereitschaft der Kunden beim Labor zu bleiben, nicht unbedingt stärkt. Ich will das mal vorsichtig ausdrücken. Ja, aber ansonsten sind viele Punkte tatsächlich parallel.
Okay, ja, interessant, weil da erfährt man ja anders als bei den Investoren MVZ in der Zahnmedizin relativ selten, wie das so im Hintergrund abläuft. Ja, da sind die Juristen dann im Vorteil.
Ja, und da ist noch vielleicht noch so ein wichtiger Punkt, den man vielleicht sehen muss. Die qualitativen Unterschiede bei diesen Investoren, Laborketten sind auch eklatant. Das haben wir ja bereits bei den Zahnärzten kennengelernt. Laborgruppen, wo in der Spitze keine Dentalfachleute sitzen, machen zum Teil auch gravierende Fehler, weil der dentale Markt ist ein besonderer Markt. Ich sage das mal so. Wir haben eine ausgesprochen strenge Regulatorik. Wir haben eine Sensibilität, die ich gerade einmal in einem Beispiel beschrieben habe. Und das macht es auch für Fremdmarktteilnehmer, ich sage das mal, für den typischen Betriebswirt, der dann irgendwo Zahlen beurteilt, Konzepte übernimmt aus der Industrie, um die über die Zahntechnik zu stülpen, oftmals schwierig, die gleichen guten Ergebnisse zu erzielen, wie es möglicherweise ansonsten in anderen Marktgebieten so wäre.
Ja, der Gesundheitsmarkt und gerade der Zahnersatzmarkt ist ein bisschen immer unter einer Käseglocke. Ne? Das ist ein
Oh
spezielles
ja,
Gebiet, ja.
oh ja.
Werbung. Orale Gesundheit im Alter steht im Fokus beim Hessischen Zahnärztetag, dem Kongress für Orale Medizin 2026. Erleben Sie am 25. September einen kompakten Online-Kongress mit praxisnahen Impulsen, die sich direkt im Alltag umsetzen lassen. Jetzt bis 31. Juli zum Frühbuchertarif anmelden und sparen. Unter quint.news/KOM.
Jetzt hatten Sie es eben schon erwähnt, es gibt Zahnärzte, die an gewerblichen Laboren beteiligt sind. Das ist ebenso, wie es Labore gibt, die an Zahnarztpraxen beteiligt sind, obwohl das eigentlich nicht so okay ist. Aber vielfach haben wir ja da familiäre Bedingungen. Ne? Da sind beide Berufe in der Familie vertreten, der Vater Zahntechniker, die Tochter Zahnärztin, der Bruder vielleicht auch noch wieder Zahntechniker und dann wird das über Labor übernommen und so weiter. Das ist ja so ein bisschen immer vermintes Gelände. Was ist eigentlich möglich, was so Beteiligungen angeht, ohne da rechtlich auf dünnes Eis zu kommen? Also was geht zum Beispiel überhaupt nicht?
Fangen wir vielleicht mal an, die Zeituhr etwas zurückzudrehen, und zwar in die Zeit vor Inkrafttreten der Korruptionsregelungen des Strafgesetzbuches. Die sind ja vor knapp 8 oder 9 Jahren in Kraft getreten. Davor gab es das Berufsrecht und das Recht der KZV. Sagen wir mal, umfängliche Beteiligung in Laboratorien waren eigentlich noch nie erlaubt. Also will damit sagen, was ich häufig treffe, dass dort ein gewerbliches Labor zu 50% dem Meister gehört und zu 50% dem Inhaber einer Praxis. Dieses Modell war noch nie zulässig, auch unter den alten Regelungen nicht, weil es eben eine Marktbeherrschung, eine Position des Zahnarztes war und die Freiheit der Entscheidung, wo die Arbeit hingeht, eingegrenzt war. Dann kamen die Korruptionsregelungen und diese Korruptionsregelungen, strafrechtlich eben bewährt, die sagen eben, dass eben die Zuweisung von Patienten und auch, sage ich mal, das Partizipieren an Zuweisungen eben strafrechtlich unzulässig ist. Und dieses von gerade von mir skizzierte Modell absolut eben strafbar war und ist. So, jetzt kommen wir zu den Übergangsfragen. Es ist grundsätzlich einem Zahnarzt nicht verboten, sich an einem Labor zu beteiligen. Das steht nirgends, in keiner Berufsordnung, steht in keinen Richtlinien und im Gesetz steht es auch nicht. Der Gesetzgeber geht sogar einen anderen Weg und sagt, er möchte eigentlich Kooperationen im Gesundheitsmarkt fördern zum Wohle der Patientenversorgung. Das ist so ein Grundsatz, der steht da. Und dann ist aber die Einschränkung zu sehen, okay, wo ist denn da die Grenze? Und es gibt eine Entscheidung eines Oberlandesgerichts, ich muss jetzt ein bisschen nachdenken, ob das Naumburg war oder aus dem süddeutschen Bereich, die hatten einen solchen Fall zu entscheiden und die haben dann gesagt, naja, eine Beteiligung eines Zahnarztes ist dann wesentlich und damit unzulässig, wenn bei Wegbrechen des Umsatzes des beteiligten Zahnarztes an dem Labor zum Beispiel ein Techniker entlassen werden muss. Dann hätte das einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Labores. Das ist so ein bisschen Auslegungssache. Das war Oberlandesgericht, ist ja schon nicht der BGH, also nicht die oberste Instanz, aber doch schon ein relativ wertbedeutendes Gericht. Und wenn man sich daran orientiert, dann kommt man zum Ergebnis, dass Minimalbeteiligungen an Laboren durchaus zulässig sind. Sie dürfen eben nicht maßgeblich sein. Und wenn mich Zahnärzte fragen, in welchem Umfang und wie weit, dann sage ich, naja, sieh zu, dass du auch weitere Arbeiten in andere Labore schickst, dass das nicht eine einseitige Geschichte ist, damit deutlich wird, dass du deine Pflicht zur Auswahl des richtigen Labors auch nachkommst. Dann aber bitte in einem Verhältnis, was eben minimal ist. Und sieh zu, dass die Beteiligungsergebnisse am Labor sich nicht nach deinem Umsatz gestalten, sondern nach der Höhe deiner Gesellschaftsbeteiligung. So versucht man eben diesen grauen Bereich irgendwo auszufüllen. Ich bin mir aber darüber im Klaren, dass eine richtige Rechtssicherheit da nicht besteht. Aber es ist einhellige Meinung auch in Körperschaften, dass eine geringfügige Beteiligung im Grunde genommen nach wie vor zulässig ist. Aber die Praxis sieht anders aus, ich darf Ihnen das sagen. Viele dieser Labore sind aus unterschiedlichsten Motiven gegründet worden. Wir haben, vielleicht nehme ich mal ein Land heraus, im Land Niedersachsen, durchaus eine Häufung von Laboren mit Zahnarztbeteiligung. Viele von denen sind gegründet worden, als die Praxen anfingen, um eine gemeinsame gute Qualität zu gewährleisten. Das war an vielen Stellen ein Motiv, also nicht die Monethik, sondern die Qualität spielte eine Rolle. Und aber über die Jahre hinweg eben haben sich da manche Modelle eingeschlichen. Und wenn man die Korruptionsregel mal auf den Prüfstand stellt, dann gibt es zwei Gründe, warum der Gesetzgeber sich dafür entschieden hat, das so zu tun. Er sagt auch zum einen Patientensicherheit, sprich, er hat Anspruch darauf, das Labor, dass der Zahnarzt das Labor beauftragt, welches für seine konkrete Behandlungsnotwendigkeit den besten Zahnersatz liefert. Und zweitens soll der Wettbewerb der Labore, also der Wettbewerb untereinander, geschützt werden. Ich erlebe das auch, dass Labore mich anrufen, Herr Schnieder, ich verliere jeden Monat einen Kunden an das Labor XY und ich weiß, dass da Zahnärzte beteiligt sind und ich weiß auch, dass die eine Rückvergütung zahlen und ich weiß auch, dass die andere illegale Möglichkeiten haben, dort die Zahnärzte zu befriedigen, ja, also finanziell zu befriedigen. Das kann ich nicht mehr länger aushalten. Bitte zeigen Sie die bei der Staatsanwaltschaft an. Das ist dann immer so der Notweg, wo ich dann sage, naja, lass uns, bevor wir das tun, einen anderen Weg gehen. Lassen Sie uns die beteiligten Zahnärzte anschreiben, die auch hinweisen darauf, dass das rechtlich unzulässig ist, was da passiert. Und wir sie auffordern, schnellstmöglich dieses Konstrukt zu beenden. Das halte ich immer für den milderen Weg, als gleich den Staatsanwalt loszuschicken, weil, wie gesagt, das kriegt man dann immer schlecht in den Griff. Und das funktioniert meistens auch gut. Aber wie gesagt, die Grenze ist dort wirklich, wo es umsatzbezogene Gewinnbeteiligung gibt. Die Grenze ist dort, wo das Beteiligungsniveau über ein unwesentliches Maß hinausgeht. Sie merken, ich arbeite hier mit dieser Generalklausel, wobei ich nicht genau definieren kann, was unwesentlich ist. Ich hangel mich dann immer an dieser Rechtsprechung entlang. Also eben geringer Umsatz, der bei Wegbrechen eben nicht zur Entlassung vom Personal führt. Und dann versuchen wir das auf diese Art und Weise hinzubekommen. Aber Sie merken schon, das ist ein wirklich schwieriger Markt. Ich rate nur jedem Labor und jeder Praxis, die eine Beteiligung hat, diese auf den Prüfstand einmal zu stellen, um zu gucken, ist das noch wirklich heute zeitgemäß. Am Ende des Tages reden wir über Beteiligungsergebnisse, die im Verhältnis zu den Gesamtergebnissen der Praxis in überhaupt keinem Verhältnis stehen. Und dann fragt er sich, ob sich das Risiko lohnt. Das muss aber dann jeder mal für sich abschätzen. Aber es ist, Sie haben es richtig beschrieben, und bleibt immer noch ein Minenfeld.
Ja, da sind wir auch dann bei dem nächsten Minenfeld, denn die Überlegungen kamen jetzt auch. Es gibt Regionen in Deutschland, wo es perspektivisch immer weniger Zahnarztpraxen gibt. Das haben wir auch schon in unserem Podcast thematisiert. Und damit brechen den gewerblichen Laboren dort auch die Kunden weg. Ne? Wo keine Zahnarztpraxen mehr sind, gibt es auch keine Aufträge mehr. Jetzt kommen die kassenzahnärztlichen Vereinigungen und Kammern in den Regionen, kämpfen dann darum, Zahnärzte zu halten, die KZV mit ganz vielen Möglichkeiten dann und Maßnahmen zur Sicherstellung der Versorgung, wie das immer so schön heißt. Jetzt sind einige auf die Idee gekommen, ja, dann vielleicht kann das Labor das ja irgendwie übernehmen oder die Versorgung da unterstützen. Dürften denn Labore eigentlich selbst Praxen betreiben und Zahnärzte anstellen? Die Ideen geistern ja auch rum.
Ja, die Ideen sind auch durchaus, Sie haben es richtig gut beschrieben, aus der Notwendigkeit geboren. Wir haben die Situation, und wenn ich nach vorne schaue, dann sage ich den Laboren auch, es wird die Zeit kommen, da werdet ihr euch nicht mehr bei den Praxen bewerben, sondern es wird einen umgekehrten Fall geben. Praxen werden händeringend nach einem qualitativ guten Labor suchen, nach einem partnerschaftlich arbeitenden Labor suchen. Diese Zeit wird kommen. Wir sind auf dem besten Wege dahin. Und dann taucht in der Tat die Frage auf, darf ich denn eine Praxis kaufen und darf ich Zahnärzte anstellen? Wir haben bei den Praxen immer noch das geltende Fremdbesitzverbot. Das heißt, bei Zahnarztpraxen dürfen sich eben keine Nicht-Zahnärzte beteiligen. Da sind wir in Europa ziemlich einmalig. Ich glaube, Malta und Luxemburg haben mit uns noch dieses Fremdbesitzverbot. Alle anderen Länder haben das längst reformiert. Ob das nun gut oder schlecht ist, will ich gar nicht bewerten. Das ist einfach Fakt. Umgekehrt gibt es bei Laboren kein Beteiligungsverbot. Ne? An Laboren dürfen sich auch Fremde beteiligen. So. Das ist erstmal so der Grundsatz. Das ist also nicht so schwer, eine Laborbeteiligung zu finden. Aber die Frage ist eben, Labore selber können sich an Praxen nicht originär beteiligen. Das geht nicht. Aber Labore dürfen Praxen besitzen. Das heißt, ein Labor, was in einem abgelegenen Gebiet eine Praxis übernimmt, darf diese Praxis, darf den Mietvertrag übernehmen, darf die Geräte übernehmen und diese Praxis letztendlich sein eigen nennen. So, aber jetzt kommt der zweite Punkt, das nützt mir denn die hohle Schale, ich kann selber keine Zahnärzte anstellen. Als Laborbetreiber darf ich keine Zahnärzte anstellen. Das ist mir nicht erlaubt, sodass ich im Prinzip mich auf die Position zurückziehe, dann eben die von mir erworbene Praxis, die ich auch vielleicht ausgestattet habe, letztendlich an einen Zahnarzt, an eine Zahnärztin zu vermieten oder zu verpachten. Das tue ich natürlich in der Erwartung, dass dort auch dann Aufträge erfolgen in mein Labor hinein, aber ich habe es schon gesagt, es gibt ein Bezugsverbot bzw. eine Verpflichtung, dass es keine vertragliche Abrede über die Verpflichtung zum Bezug von Zahnersatz geben darf. Das ist dann das Prinzip Hoffnung. Ne? Also ich verpachte meine Praxis, die ich als Laborinhaber erworben habe, an einen Zahnarzt und hoffe und wünsche mir, dass der bei mir arbeiten lässt, was in vielen Fällen auch automatisch passieren wird. Ein möglicher Hebel bleibt dann der Mietvertrag, ne? Oder der Pachtvertrag, um dann möglicherweise den Austausch durchzuführen, wenn da jemand hineingegangen ist in die Praxis, der dort selbstständig und eigenverantwortlich arbeitet. Und wenn der woanders arbeiten lässt, habe ich vielleicht die Möglichkeit, über einen geschickt geschalteten Pacht- oder Mietvertrag dort den Standort für mich weiter zu nutzen. Das ist so ein Punkt. Das wird auch vielerorts gemacht. Wie gesagt, als Laborbetreiber muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich dann meine übrigen Praxen nicht vergrätze. Wenn ich den direkt daneben an eine andere Praxis setzen würde, wäre vielleicht nicht so schlau, aber das sind dann taktische Überlegungen. Aber grundsätzlich Praxisbeteiligung nein, Anstellung nein, aber Praxis erwerben und verpachten und vermieten ja.
Okay, ja, sicherlich in einigen Regionen vielleicht eine überlegenswerte Option, aber es ist natürlich auch wieder mal rechtlich schwieriges Gelände und könnte ja denn den Verdacht erwecken, dass da irgendwelche Vorteile existieren, die es nicht geben darf. Also man öffnet natürlich dann auch der Vermutung die Tür, ne?
Ja.
Muss man auch aufpassen. Ja, jetzt haben wir ja wirklich sehr viel beleuchtet auf die Frage. Wenn wir jetzt noch mal gucken, das zusammenfassen. Wenn Sie jetzt den aktuellen, den totalen Gesundheitsmarkt aus der Perspektive der Praxis und des Labors sehen. Was würden Sie einem aktuell gut im Markt etablierten Labor raten, um sich auf die kommenden Herausforderungen im Markt optimal einzurichten? Die sind ja viele.
Ja, also zunächst einmal das Thema Übernahme von weiteren Laboratorien. Also ich sage mal, wir machen mal folgenden Fall. Ich habe ein Labor, ich habe vielleicht 20 Zahntechniker und Zahntechnikerinnen angestellt und ich habe jemanden, der vielleicht meiner Position folgt, einen Sohn, eine Tochter, die das Labor übernehmen möchte. Also schaue ich nach vorne, schaue ich zukunftsorientiert. Und wenn dann der Anruf kommt und die Anrufe kommen von Kollegen und Kolleginnen, die sagen, ich höre in 3 Jahren auf oder ich möchte aufhören, hast du Lust, mein Labor zu übernehmen? Diese Idee nicht einfach zu verwerfen, sondern doch mal kritisch zu prüfen, ob das durchaus eine Option sein kann. Und wenn ich das Labor als solches nicht übernehme, weil der Standort und die Gerätschaften mir nicht gefallen, so habe ich möglicherweise ein Interesse an der Übernahme des Personals. Also es gibt immer eine konkrete Verpflichtung, sich das sehr genau anzuschauen. So, das wäre das Erste, wo ich sagen würde, wer auf Wachstum orientiert ist, schaut sich durchaus auch an, was am Markt einem möglicherweise angeboten wird. Dann gibt es einen zweiten wichtigen Punkt. Ich habe das bereits angesprochen. Ein Kernpunkt ist das fehlende oder vielerorts festzustellende fehlende wechselseitige Verständnis für die jeweilige Marktposition. Und da gilt es gegenzusteuern. Ich muss als Laborbetreiber meine Praxiskunden so gut kennen, dass ich nicht nur deren aktuelle Situation, also Klammer auf, Einbettung ins GKV-System, ist es ein MVZ, ist es jemand da, da sind drei Gesellschafter in einer Dreiergemeinschaftspraxis, der eine ist 62, der wird bald aufhören, gibt es da eine Nachfolgeüberlegung, kann ich als Labor unterstützen, vielleicht sogar bei der Frage der Nachfolgesuche, kann ich unterstützen bei der Frage, dass eine Abrechnungskraft fehlt. Also all diese Nebenleistungen, die keine originären Laborleistungen sind, weder analog noch digital. Das sind einfach, sag ich mal, Dienstleistungsunterstützung. Das ist ein Punkt, den ich für zentral halte. Moderne Labore der Zukunft haben einen technischen Arm, wie gesagt, analog, digital, und sie haben einen Dienstleistungsarm. Und dieser Dienstleistungsarm ist insofern neu, als dass die Labore die Dienstleistungen nicht selber erbringen können und sollen. Das schaffen sie oft, die haben gar keine Kompetenz für. Aber sie steuern ein Netzwerk, was diese Experten und Expertinnen enthält. Da ist eben die Abrechnungskraft, da ist eben ein Steuerberater, da ist eben ein fundierter Rechtsanwalt, da ist eben ein kenntnisreicher Mann, der Personalfragen lösen kann, bis hin zu den Fragen Abgabe und Übernahme von Laboren. Das heißt, ich biete ein Unterstützungsnetzwerk an, an dem ich selber als Labor nicht profitiere. Das biete ich nur an. Ich steuere das quasi als Steuermann an Deck. Aber meine Kunden können mich anrufen und sagen, ich habe ein Thema mit der Abrechnung. Und ich sage, da haben wir jemanden im Netzwerk, das ist die Frau, der Herr sowieso. Bitte anrufen, schöne Grüße. Und dann wird ihm geholfen. Und dieses Angebot macht ja bis jetzt weder der Auslandszahnersatzmarkt, das macht auch nicht das Praxislabor. Der Praxislabormarkt macht es ebenfalls nicht, sondern es wäre ein Alleinstellungsmerkmal für die modernen Labore. Und ich rede nicht von der Theorie. Ich habe das bereits in mehreren Fällen umgesetzt auch. Da wird kein großes Geld mitverdient. Das ist auch nicht Sinn und Zweck dieses Netzwerkes, aber ich biete Unterstützungsleistungen an. Und auf die dann kommenden Veranstaltungen dieser Netzwerkteilnehmer kommen auch Nichtkunden gerne mal hin und schauen sich und hören sich das an. Also diese Ausrichtung auf diese neue Situation halte ich für evident wichtig. Labore können diese Themen selber nicht lösen, aber sie werden, und das bestätigen mir so viele Laborinhaber, ich bekomme am Wochenende Anruf, der Patient, der hat ein Problem mit dem, meine Praxis hat ein Problem mit einem Patienten, der will mich verklagen, oder aber mir fehlt eine Mitarbeiterin, die ist mir weggebrochen, oder aber ich habe ein Thema mit meiner Webseite, die ist ganz gruselig, da passiert gar nichts. Und das sind so Punkte, die nehme ich als Laborinhaber auf, aber ich löse sie nicht, sondern ich steuere sie. Und das ist ein interessanter Punkt, weil er einfach spannend ist und ganz neue Perspektiven eröffnet.
Ja, das haben wir auch schon gehört und das beobachten wir ja auch, dass dieser Netzwerkgedanke ja auch für die Zahnarztpraxen immer wichtiger wird, die sich ja untereinander auch ganz anders in Gesundheitsnetzwerke dann einfinden. Wir haben Zahntechniker gehabt bei uns im Podcast, die viele von diesen Dingen selber machen konnten, ne? Wir erinnern uns an die Leuschners, die Truppe, die ist ja da ganz kriegel, aber es gibt eben auch, jeder kennt jemanden und das ist, glaube ich, dieses Netzwerken ist auch im digitalen Zeitalter ein wichtiges Mittel, um Vertrauen aufzubauen. Also Vertrauen ist, glaube ich, die Währung, auch auf den Unternehmenserfolg sowohl der Praxis als auch des Labors dann am Ende einzahlt. Ne? Das kann man, glaube ich, so festhalten. Jetzt darf ich ja nochmal darauf hinweisen, lieber Karl-Heinz, dass wir zu diesem ganzen Thema in Kürze nach der Aussendung dieses Podcast, der im August online war und ist, ein Webinar mit Ihnen haben werden am 15. September bei Quintessential Webinars. Den Link packen wir unten in die Shownotes, wo wir diese Themen nochmal so ein bisschen vortragen werden und wo es dann auch Zeit gibt, nachzufragen. Da dürfen wir gerne heute an dieser Stelle noch darauf hinweisen. Für alle, die sich mit diesen Themen noch ein bisschen intensiver befassen wollen oder mal noch was fragen wollen, dass es da dieses Webinar geben wird am 15. September. Ich denke, wir könnten noch eine Stunde weiterreden und es würden immer noch uns die Themen nicht ausgehen, weil über die technischen Fragen und über solche Sachen wie ELAB-Z und Kommunikation haben wir jetzt noch gar nicht groß gesprochen. Das wäre dann nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge. Aber ich glaube, wir lassen es für heute jetzt bewenden. Das war jetzt viel Information, die auch erstmal sacken muss. Und ich darf mich sehr herzlich bedanken für die Expertise, die Sie mit uns geteilt haben. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne, liebe Marion. Und ich möchte vielleicht am Schluss auch noch den Aufruf starten an die junge Generation der Zahntechniker und Zahntechnikerinnen. Es ist Gründerzeit. Jetzt ist Gründerzeit. Obwohl wir um uns herum die Welt in einem Veränderungsprozess haben, aber davon losgelöst, jetzt ist Gründerzeit. Und was ja ein interessanter Punkt ist, dass wenn eben die Gründungssorgen da sind oder Gründungsängste oder dass die Sorge vor finanziellen Belastungen, die man nicht tragen kann. Wie gesagt, der Dentalmarkt ist offen auch für Fremdinvestitionen. Möglicherweise müsste ich dann in meinem Umfeld Leute mobilisieren und auch mal interessieren für dieses Thema, damit die vielleicht gemeinsam mit einer Übernehmerin oder einem Übernehmer in das Risiko gehen. Also das ist alles möglich. Und da würde ich auch sagen, der Markt ist offen. Und ich treffe immer noch auf sehr, sehr viele Zahntechniker, Zahntechnikerinnen, die sehr viel Freude an ihrem Beruf haben. Und das wäre doch zu schade, wenn man das nicht auf die junge Generation übertragen könnte. Vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und wir bleiben ja gemeinsam an dem Thema weiterhin dran und freuen uns auch auf die weiteren Inputs, die wir bekommen. Auch gerne Ihre Anmerkungen und auch, wenn Sie noch Hinweise haben, gerne melden Sie uns die zu. Wir werden uns dem Thema nicht verschließen, sondern weiter offensiv dran arbeiten.
Ja, das werden wir auf jeden Fall. Und wir haben auch schon wieder die nächsten spannenden Gesprächspartner auch dazu in der Pipeline. Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Diesmal mit Dr. Karl-Heinz Schnieder, heute in der Funktion als Experte im Gespräch über die Entwicklung des Labormarkts in Deutschland. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcasts bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl auch abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen und Fragen zu dieser Folge haben oder insgesamt zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns doch eine E-Mail an podcast@quintessenz.de.
Alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in den Shownotes. Marion und ich freuen uns auf viele Gäste im Webinar. Alles Gute!
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessenz Podcast.